vom Skibobfahrer zum Rennradprofi. Das ist die Geschichte von unserem heutigen Podcast-Gast, dem Patrick Gamba. Der Patrick ist Profi bei Jayco Alula und war lange Zeit davor bei Red Bull Bora Hansgrohe. In diesem heutigen Podcast lässt uns der Patrick recht tief reinblicken in die Welt eines Rennradprofis und erzählt uns verschiedene Anekdoten und Geschichten. Beispielsweise sprechen wir darüber, als er ein Teil des Teams war beim Sieg vom Giro vom Jai Hindley bei Red Bull Bora Hansgrohe. Er erzählt uns außerdem ein paar lustige Geschichten aus seiner Zeit bei Red Bull Bora Hansgrohe, wie zum Beispiel aus einem Rennradteam auf einmal ein ganzes Fußballteam geworden ist. Zudem sprechen wir noch darüber, wie lange es wirklich realistisch ist, ein Rennradprofi zu sein, wie lange er sich das noch vorstellen kann und wie es mit seiner Zukunft aussieht. Wirklich ein sehr cooles Gespräch mit einem unglaublich sympathischen und netten Kerl, mit Patrick Gamba.
Du hast dann einfach null Energie mehr, dass du zu irgendwem höflich bist oder da irgendwie was vorspielst oder du bist dann echt irgendwann mal alleine mit dir selber beschäftigt.
Wie lange glaubst du, hast du noch Bock drauf, das überhaupt zu machen?
Boah, eigentlich kann er mir jetzt am Arsch lecken. Warum mache ich das jetzt überhaupt?
War der Toni da?
Ich glaube, der Toni war der Domann, ja.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon.
Servus Patrick.
Servus Marco.
Patrick, danke, dass du im Podcast bist. Ich will mit dir über deine Karriere sprechen, über deine Zeit bei Bora, über deine Zeit jetzt bei Jayco Alula. Wir fangen aber mal ganz vorne an. Und zwar, wenn man bei dir einen Wikipedia-Eintrag eingeht, dann steht da sportliche Anfänger am Skibob. Erklär mal, wie ist dann der Wechsel gekommen auf einmal zum Radsport? Wie hat das bei dir angefangen?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage, mit der hätte ich eigentlich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also ich und meine Brüder, ich habe zwei Brüder, wir sind alle drei Skibob gefahren. Meine Mama war, keine Ahnung, 25 Mal Weltmeisterin und mein Papa ist auch gefahren, also ist das eigentlich auf der Hand gelegen. Mhm. Und ja, es war dann leider so, dass die Sportart Skibob immer weniger beliebt gewesen ist und dann ja sozusagen immer weniger professionell geworden ist und halt weniger direkt gefahren sind. Und irgendwann war es halt dann bei uns auch so, dass wir im Sommer natürlich auch immer Sport gemacht haben, von Wandern angefangen bis Fußball, Tennis, alles und auch Radlfahren. Und der Papa irgendwann angefangen hat, einmal so ja, hobbymäßig zum Fahren und auch Rennen zum Fahren. Und er ist, glaube ich, auch selber dreimal in Ötztaler Radlmarathon gefahren. Und ja, wie es halt so ist in dem Alter, da waren wir so 10 Jahre, wollte man halt das machen, was der Papa gemacht hat. Und dann hat es angefangen, dass wir mit ihm mittrainiert haben und irgendwann einmal die ersten Rennen gefahren sind.
Mhm. Und dann, wann war dann der Moment, wo du gesagt hast, gut, jetzt ist Skibob wirklich Geschichte und jetzt will ich Radfahren fokussieren?
Das war nachher eigentlich so, hätte ich gesagt, mit, ja, eigentlich so richtig, wie ich nachher aufs Sportbob gewechselt habe in Innsbruck. Mhm. Da, glaube ich, bin ich überhaupt gar nicht mehr mit dem Skibob gefahren. Und da war nachher echt 100% der Fokus aufs Radfahren.
Wann hast du für dich so im Kopf oder mental verstanden, ich bin gut im Radfahren, ich habe da vielleicht ein Talent dafür, ich muss das weiter fördern?
Ich habe immer noch Zweifel dran, dass ich wirklich Talent habe. also ohne Spaß, ich glaube, ich bin halt ja, in die Nachwuchsklassen in Österreich relativ gut gefahren und nachher das erste Mal bin ich so mit, ja, fast halt mit 16, 17 Mal im Ausland und dann die richtig krassen Rennen so bei den Junioren. Und ich hätte eigentlich so gesagt, jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, glaube ich, so mit 17, 18, also in der U19 Juniorenkategorie, wo halt echt wirklich international und bei den WMs und EMs mitfährst und ich da auch konkurrenzfähig war, da immer denkt so, okay, eigentlich ja, reicht es nicht leider für Österreich, sondern bin ich vielleicht echt nicht ganz der Schlechteste im Radfahren.
Mhm. Wer war da so dabei bei den Bewerbern, den man jetzt so kennt?
Es ist eigentlich ganz lustig, wenn man da mal so ein bisschen zurückplattelt in die ganzen Ergebnislisten. Und es seien immer nur die gleichen Leute, gegen die man fährt, mehr oder weniger. Ja. Also da kann man immer nur die gleichen Leute sehen. Ich weiß so, damals, kann ich mich erinnern, so bei den ganzen Weltcuprennen von den Junioren, ja, da war der Brandon McNulty damals auch schon einer, ja, der hat gemacht, was der Willen hat sozusagen, und der ist immer noch gar nicht so schlecht. und es ist, eigentlich ist es witzig, dass halt so, man sich teilweise ein bisschen verliert wieder und dann aber eigentlich bei den Profis wieder trifft. Und es ist ganz hetzig, wenn man da ein bisschen zurückpaddelt in die Ergebnislisten, dann ja, sind es immer nur die gleichen Leute.
Und jeder irgendwie seinen eigenen Weg dann.
Ja,
dann
genau. Du, es ist, die, ist jeder seinen eigenen Weg gegangen, teilweise über Teams im Ausland, dann sind sie wieder bei nationalen Teams gefahren und manche Fliegerprofis wurden, manche Sparta-Profis wurden. Und eigentlich ganz hitzig, dass man sich dann so wieder trifft.
Wie alt warst du dann, wo du in die World Tour gekommen bist?
Also ich glaube, ich war einer von den letzten Jahrgängen, die was wirklich sozusagen alle 4 Jahre U23 gefahren sein. Und ich bin dann mit 23 Profi geworden. Das ist ja heutzutage fast nicht mehr so. Das ist so, ja, wenn man mit 19 noch nicht Profi ist, ist es eh schon spät. Und ich bin tatsächlich noch alle 4 Jahre, also alle Nachwuchskategorien durchgefahren und dann Profi geworden bei Bora.
Wie war dann, also das interessiert mich wahnsinnig, wie war für dich der Schritt dann von U23 in die World Tour? Gar nicht mal nur körperlich, sondern mental auch für dich. Wie bist du da damit umgegangen? Zuerst mal zur mentalen Seite.
Ich kann mich noch erinnern, mein erstes Profirennen, das war die Trofeo Palma in Mallorca. Relativ kleines Rennen eigentlich und ich weiß noch, ich war unheimlich nervös, weil ich überhaupt nicht wusste, was jetzt auf mich zukommt. Und ich bin natürlich ein paar Elite-Rennen davor gefahren, aber halt noch nie so richtig mit den Profis mit. Das Geste war bis dahin einmal die Ö-Tour. Aber so in einem Profiteam fahren, ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt und was von mir erwartet wird. Und ich habe wirklich Schiss gehabt damals, dass ich irgendeinen Fehler mache oder irgendeinen Scheiß mache. Weil das war, glaube ich, damals bei dem Rennen sind wir auf dem Pascal Ackermann gefahren und die haben zu mir gesagt, ja, du musst jetzt bis 1 Kilometer vom Ziel, musst du im Leadout fahren mit dem. Und ich meine, wenn irgendwie falsch bremst oder die Kurve falsch nimmt, dann ist das alles meine Schuld und nachher habe ich das verkackt und ich, das kann ich jetzt nicht tun und da war ich schon nervös, ja.
Also du hast eigentlich quasi selber einfach den größten Druck auferlegt, dass du irgendwas falsch machen kannst.
Ja, genau. Also das Team war ja vollkommen entspannt und es waren alle super. Und ich muss sagen, ich habe außerhalb vom Rennen und auch im Rennen ich da eine super Aufnahme gehabt. Es waren alle total freundlich zu mir und ich bin vom ersten Tag weg super integriert worden in die Mannschaft. Und das war was ich mir vielleicht anders vorgestellt hätte. Ich hätte mir vielleicht gedacht, ja, du bist ein bisschen halt der Neue einfach und musst erst einmal ein bisschen deinen Weg gehen und du wirst halt dementsprechend behandelt. Aber das war überhaupt nicht so, da bist du als Neuer, als Rookie sozusagen total gleichwertig behandelt worden. Und da bin ich schon sehr dankbar jetzt im Nachhinein, dass ich das so mitmachen darf. Ja.
Und wie war das körperlich? Wie war wirklich der Sprung da zur World Tour dann?
Ja, es war schon ein anderes Rennen fahren. Es war die Distanz einfach größer. Und ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass dieses Grundniveau, das Grundtempo bei den Profis schon einmal unheimlich hoch ist. Also es ist so, kann man sich ein bisschen vorstellen, so ja, es kennen, glaube ich, relativ viele über 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde einmal schnell fahren mit dem Radl. Aber bei den Profis ist es so, dass du musst das halt, die fahren dann nur ein bisschen schneller über die 10 Minuten, aber halt auch 5-6 Stunden ein ordentliches Tempo und muss man das schon mal überleben.
Da musst du halt natürlich davor mal anpassen.
Ganz so. Genau, und da muss man sich ein bisschen anpassen, dass man so mal die Rennhärte kriegt und das irgendwie auch das Rennen fahren dann vom technischen, taktischen her versteht, weil es einfach auch durch das hohe Grundtempo einfach so ist, dass wenn man einen kleinen Fehler macht oder halt nicht wirklich effizient fährt im Feld, kostet dir das einfach so viel Energie, dass du einfach keine Chance mehr hast.
Was war da die größte Challenge für dich? Wahrscheinlich eh dieses Taktikthema, oder?
Ja, schon. Also das einfach effizient und einfach das überlegte Fahren im Feld, das kann man sich so vorstellen. So, du hast eigentlich so einen Schuss und du musst dir überlegen, wenn du den hernimmst.
Wann den nimmst, ja.
Weil wenn es zu einem falschen Zeitpunkt machst, ist das sozusagen rein vorbei für dich und ja.
Und vielleicht fürs Team dann auch.
Genau, ja. Und dann bist du mehr oder weniger allein mehr Passagier. Und das war für mich am Anfang war ganz speziell in die Klassiker, wo das habe ich manche Tage echt verflucht am Rad.
Das glaube ich da. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Du warst ein Teil des Teams beim Giro-Gewinn von Jai Hindley. Nimm uns so mal mit, wie war das für euch als Team? Warum hat das zu der Zeit so gut geklappt? War das, weil ihr so ein gutes Teamgefüge gehabt habt? Also was war da, warum war sie da so erfolgreich?
Wir sind in den Giro eingegangen mit sehr niedrigen Erwartungen, weil alle Kapitäne davor entweder krank oder verletzt wurden. Es war der Chai vorher im Krankenhaus, glaube ich, mit einem grippalen Infekt und hat 40 Grad Fieber gehabt. Und es war, glaube ich, auch nicht einmal zwei Wochen vor dem Giro. Der Wilco Keldermann hat eine Gehirnerschütterung gehabt bei Elias Bastogne-Liège und das war auch ganz knapp vorher. Und der Emo Buchmann war der Dritte gewesen und der war auch krank vorher. Und deswegen sind wir halt ja mal eingegangen, so nach dem Motto, ja, schauen wir mal. Und das hat sich dann auch, ich bin auch irgendwie, ja, war da gar nicht geplant für den Giro, sondern haben die Fahrer haben eigentlich so nach mir gefragt, durch okay. die Rennen, wo ich vorher mit ihnen gefahren bin, dass sie mich gern dabei hätten bei dem Giro und ob das nicht irgendwie gehen darf.
Das ist ja Zeugnis von der Leistung, oder?
Ja, das habe ich damals sehr geschätzt, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Und das waren dann auch, ja, hat dann so unter anderem der Chai oder der Lenny Kemner, die haben dann nach mir gefragt irgendwie, dass ich da mitfahre. Und dann hat man das Rennprogramm von mir noch umgestellt, dass ich da halt irgendwie fit wäre für den Giro und bin dann da mitgefahren.
Wie viel davor war das, wo du da...
Ich glaube, es waren so 3-4 Wochen vorher, wo ich dann echt fix gewusst habe, okay, jetzt fahre ich mit. Also, ich habe schon mal knapp gefragt, dass ich bei Granta mitfahre. Schon mal so knapp zum Koffer packen. aber ja, in dem Fall war es ein bisschen mehrer Zeit. Und wir haben von Anfang an einfach eine super Stimmung gehabt in dem Team. Wir haben keinen Sprinter mit dabei gehabt, das heißt, wir haben uns voll aufs Gesamtklassement konzentriert. Das hat es auch ein bisschen leichter gemacht für uns. Und ich glaube, das Wichtigste war einfach, dass wir so eine super Stimmung gehabt haben. Weil es war echt für mich, muss ich sagen, es ist eine von den besten Erfahrungen, was ich bis jetzt gemacht habe oder machen habe durch in meiner Karriere. Und das war aber sicher unabhängig von dem Giro-Sieg und von dem Ergebnis, waren das sicher 3 Wochen gewesen, wo jeder von der Mannschaft gern zurückdenkt.
Da merkt man, wie wahnsinnig wichtig das ist, gell?
Ja, das macht wirklich viel aus. Und es hat sich ganz viel zusammengespielt, wo man im Nachhinein sagen muss, das hat man einfach nicht planen können. Weil es war dann zum Beispiel, dass der Wilco Keldermann ist relativ früh viel Zeit kassiert im Gesamtklassement. Ich glaube, durch einen Sturz, wenn ich mich richtig erinnere. Und der war dann trotzdem einer von den stärksten Fahrern im ganzen Feld und natürlich der wertvollste Helfer in der letzten Woche. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste war einfach, dass wir ein Ziel gehabt haben und uns da ja eigentlich so selber ein bisschen eingefahren sein und dann so, weiß ich noch, das war dann so in der dritten Woche erst irgendwie so ein Aha-Erlebnis, so, war eigentlich, können wir da echt um einen Sieg mitfahren, was wir null auf dem Radar gehabt haben, wenn wir da in die Rundfahrt reingegangen sind.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob wann ihr realisiert habt, hey, da geht jetzt was, weil man hat ja jetzt nicht wirklich zu der Zeit in Chai so wahnsinnig auf der Favoritenliste gehabt,
würde ich jetzt mal sagen. Überhaupt nicht. Also mir, ich glaube, was war das Ziel vielleicht? Top 5? Also es war auf keinen Fall, dass wir da mal einen Sieg mitfahren. Es war dann erst so in der dritten Woche, wo man gesehen hat, so, also wir haben natürlich immer an ihn geklappt und wollten das Beste auszuholen, aber so in der letzten Rennwoche, die letzten Tage war halt so, das ist wirklich das Stärkste, den konnte ich echt schaffen.
Beflügelt nochmal extra.
Und das beflügelt nochmal extra, ja, da gibt es schon natürlich der letzte Leiberl eigentlich dafür. Und das hat da jeder dann in der Mannschaft, da hat sich wirklich jeder für einen anderen aufgeopfert.
Wie habt ihr das dann mitgekriegt, so mit Druck und so? Habt ihr dann, ist man da in der, wenn man so ein Grand Tour mitfährt, so im Teamgefüge drin oder in dieser in eurer Bubble quasi, dass ihr den Druck dann gar nicht mitkriegt habt so von außen oder?
Ja, eigentlich nicht wirklich. Also in dem Jahr muss ich sagen, war jetzt glaube ich nicht so der große Druck auf der Mannschaft, dass man sagt, boah, wir müssen das jetzt gewinnen. Das war sicher auch ein Vorteil. Und generell darf ich sagen, dass wenn du so ein Grand Tour fährst, bist du so mit dir selber beschäftigt, mit dem Rennen beschäftigt, dass du relativ wenig von außen mitkriegst.
Ja.
Also das ist, du spürst da eigentlich relativ wenig und du hast da so, so einen Fokus auf deine Aufgaben und auf das Alltägliche, dass du eigentlich jetzt nicht wirklich Zeit und Energie hast, auch über das andere nachzudenken.
Würdest du sagen, das war so, ich meine jetzt individuell gesehen, vielleicht nicht dein größter Erfolg, aber so als teammäßig
beste Erfahrung vielleicht? Würde ich schon sagen. Und auch, ich glaube auch individuell gesehen, muss ich sagen,
ja,
war das sicher größter Erfolg und sicher auch einer von den schönsten Momenten bis jetzt.
Ich meine, das sehen ja oder verstehen viele Leute oft nicht, wie das ist ja dann nicht der Sieg von einem, sondern von euch alle.
Ja, eben, da kriegen alle dazu. Ja. Genau. Also da spielt alles zusammen. Und wenn, ja, es ist auch so, jetzt zum Beispiel, wenn man es erklären will, irgendwie so in meiner Rolle, es ist halt auch, du hast jetzt nicht den Druck, dass du zuerst über die Ziellinie fährst, aber ich habe irgendwie so den Druck, dass erstens einmal denen nichts passiert, die, was am Hinterrad fahren und die sicher fahren und halt so wenig Energie wie möglich irgendwie aufwenden müssen über den Tag, beziehungsweise auch halt immer alles haben, was die brauchen. Und das ist, ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich mag halt nicht und der kriegt seine Regenjacke nicht und seine Trinkflasche und dann friert er irgendwie ab in irgendeiner Abfahrt und kassiert 10 Minuten im Gesamtklassement und habe ich meinen Job auch nicht richtig gemacht.
Ja, voll.
Deswegen spielen so Kleinigkeiten oft zusammen, über die man schwer erklären kann und die man oft, muss ich sagen, als Fahrer selber nicht so bewusst sein eigentlich. Weil du irgendwie so in deinem Rennen fahren drin bist und du machst halt deinen Job, aber
du bist halt in dem Film drin.
Genau, du bist so in deinem Film drin und es läuft so, gerade bei einer Granto halt irgendwo, wo man halt dann irgendwann über 3 Wochen echt in so einen Trott reinkommt, dass du eigentlich mehr in den, du bist einfach in dem Dorn drin und denkst eigentlich gar nicht mehr so drüber nach.
Ja, sehr spannend. Was würdest du sagen, ist für die, klammern wir mal jetzt den Giro-Gewinn einmal aus, für die so dein größter Erfolg, österreichischer Meister?
Ja, glaube ich schon. Also es ist vom Ergebnis her sicher ein österreichischer Meister. Ich dachte aber auch sagen, ein 2. Platz bei der Tour auf die Alps. Das war echt ein großer Erfolg von mir. Da habe ich zwar nicht gewonnen, leider. Gegen meinen jetzigen Teamkollegen verloren.
Aber magst du sie trotzdem
noch? Ich mag ihn trotzdem noch. Ja, und wir sind heuer im Kreta gewesen, im Trainingslager. Und sind ein paar Mal vorbeigefahren auch. Und er hat sich noch genau erinnert, wo das Ziel war und hat dann gelacht und hat gesagt, schau, da habe ich dich geschlagen. und ich war lachen müssen. Aber das war, muss ich sagen, echt ein cooler Erfolg. Gerade weil es eben daheim war und jetzt ist man, das sind 10 Kilometer von da. Und echt auf der Straße, wo ich jeden Tag trainiere fast und ja, die ganzen Leute da gewesen sind, die ich kenne.
War schon auch ein großer Erfolg. Und sonst so Grand Tour-mäßig, du bist schon vieles mitgefahren.
Ja, und ich habe schon echt, muss ich sagen, bei viel Erfolge teil sein dürfen. Gerade ob es jetzt der Giro war oder haben wir schon letztes Jahr 2. geworden beim Giro auch mit Martinez und die Vuelta gewonnen haben mit Primož. Ja, das ist schwer zum Sagen. Also ich glaube, das nach wie vor der Giro mit dem Chai Hindle, das war halt schon, weil es so unerwartet war einfach. Einfach so ein schöner Erfolg. Aber ja, habe schon ein bisschen was miterleben dürfen.
Auf alle Fälle. Wir haben im Vorgespräch schon kurz geredet. Du warst ja bei Bora lange Zeit, jetzt bist du bei Jay Kalula. Und die Zeit bei Bora, wir haben ja schon sehr viele Gäste davon im Podcast gehabt, die Marco Haller, in Pösti und noch viele mehr. Wie war die Zeit dort bei dir? Also wie schaust du da zurück? So, was ich beurteilen kann, ihr wart alle recht coole Typen. Ihr habt sicher eine richtig geile Zeit gehabt dort.
Ja, also es war einfach eine lässige Zeit und wir haben echt einfach eine Gaudi gehabt. Und da habe ich auch viele Freundschaften geschlossen und viele Kollegen gefunden, die ich immer noch habe. Und ich muss sagen, auf die 5 Jahre, da denke ich echt gern zurück und habe da echt viel miterleben dürfen, auch mit den Leuten, die du gerade gesagt hast, auch im Podcast. Ich weiß nicht, ich war der erste Grand Tour, wo ich ausgefahren bin, das war 2021, die Vuelta. Das war der erste Grand Tour auf dem Balzadoni. Und ja, das war eigentlich eine coole Zeit und lässige Zeit, wo auch das Rennen für ihn soll, gerade speziell halt für den Toni, weil der komplett neu war zum Radfahren und er hat halt da irgendwie so alle Basics ja, auf die harte Tour gelernt sozusagen. Und ich kann mich noch erinnern, es war glaube ich am 2. oder 3. Tag vor der Rundfahrt, wo der Toni in den Teambus gekommen ist und gesagt hat, bah, das war der härteste Tag in meinem Leben. Ich habe angeschaut, Toni, das wären jetzt nur lange 3 Wochen für dich. Es sind zwei, aber er hat es ins Ziel geschafft und das war ja war schon eine prägende Zeit da einfach.
Du hast gerade gesagt, ihr habt euch alle super verstanden und so. Glaubst du, dass das auch jetzt nur der größte Schlüssel bei UAE, keine Ahnung was, natürlich ist ein Tadej Pogacar war Wahnsinn, wahnsinniges Talent und so. Aber glaubst du, ist der so extrem gut, weil halt auch ein Team hat, das einfach funktioniert und weil es einfach die Teamdynamik passt. Man merkt immer, die haben untereinander Spaß. Das merkt man bei euch, ich glaube, ihr habt Spaß und es gibt auch Teams, bei denen merkt man das eben nicht so.
Ja.
Die vielleicht auch nicht so erfolgreich sind.
Ja, absolut. Also ich glaube nach wie vor, dass das, wenn man eine gute Teamatmosphäre hat und eine gute Stimmung, dass das immer noch unterschätzt wird. Es ist schwer, dass man sowas irgendwie kreieren kann und irgendwie bewusst schaffen kann. Aber ich glaube nach wie vor, dass das sicher der Schlüssel zum Erfolg ist und mehr ausmacht, als wir eigentlich alles andere. Sicher muss man performancemäßig absolut an der Spitze sein und muss da seine Hausaufgaben machen, aber das bringt alles nichts, wenn man dann nicht gern zum Rennen fährt und nicht gern an der Startlinie steht. Und das ist, glaube ich, gerade so wie bei UAE, das ist halt, ich glaube, in dem Fall entsteht es einfach dadurch, dass die halt wissen, okay, wenn jetzt nicht grob irgendwas schief geht, dann fahren die jeden Tag auf einen Sieg und das ist einfach unheimlich motivierend und gibt der Mannschaft einfach viel zurück. Und die haben einfach ein gemeinsames Ziel in dem Fall und es ist keiner anderen was neidig, weil in dem Fall erledigt sich das eh von selber, weil die Kapitänsfrage stellt sich ja gar nicht. und ich glaube, dass halt die gute Stimmung da einfach durch das entsteht und so einfach auch jeder sein Bestes geben kann.
Wie wichtig ist da, oder wie kann man sich das vielleicht vorstellen, so ein richtig guter Leader, so ein richtig guter Kapitän, wie wichtig ist so einer in einer Grand Tour, dass sie der immer abholt, ja, dass der einfach wirklich so eine Leaderfigur vielleicht ist, von dem man gerne
arbeitet? Ja, unheimlich wichtig, also es macht richtig, richtig viel aus, weil man schon ein paar unterschiedliche erleben darf und ein paar Persönlichkeiten miterlebt und ja, es ist halt, wie gesagt, gerade in so einer Grand Tour, ist halt dann so nach 3 Wochen bist du ja körperlich am Limit und dadurch dann irgendwann auch mental. Und du hast dann einfach null Energie mehr, dass du zu irgendwem höflich bist oder da irgendwie was vorspielst oder du bist dann echt irgendwann einmal alleine mit dir selber beschäftigt. Und wenn du einen guten Leader hast und der das schafft, dass du immer noch motiviert bist in der 3. Woche und gern die Flaschen holen gehst und gern für ihn eine Mette mehr im Wind fährst, dann macht das unheimlich viel aus. Und da, ich glaube, das war so ein Schlüssel vom Giro 2022, weil der Chai selber super Leader ist, einer von den besten für die, was ich bis jetzt gefahren bin. Und zum Beispiel auch der Wilco Keldermann auch in die Kategorie fällt. Und die zwei haben da echt super zusammengespielt und die Mannschaft auch einfach ja, antrieben, wie du sagst, abgeholt und einfach nochmal extra motiviert.
Würdest du sagen, also hast du schon mit schlechten Leader gearbeitet? Brauchst natürlich keine Namen sagen.
Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich habe ja schon mit schlechten Leader gearbeitet und es heißt nicht unbedingt, dass ein guter Fahrer automatisch auch ein guter Leader ist.
Das ist sowieso klar, ja.
Das ist auch kein Zusammenhang und ich kann leider sagen, wenn es ein schlechter Leader ist, dann macht es das unheimlich schwer. Und es kostet echt brutal viel Energie und Überwindung und da kämpft man dann eigentlich mit sich selber. Boah, eigentlich.
Warum macht man das überhaupt?
Kann er mir jetzt am Arsch lecken? Und warum mache ich das jetzt überhaupt? Und das Einzige, was solche Leute dann noch ausreißen können, ist, dass sie halt hoffentlich irgendwas gewinnen, weil es instimmt, da fragt man sich das schon ganz stark.
Ja. Und wenn du halt einen guten Leader hast, dann hinterfragst du das vielleicht, wenn einmal quasi.
Nein, eben, dann ist es so. Dann, bei so einem guten Leader, wo man selber dann weiß, für mich ist es immer, wenn ich einen Kapitän habe, wo ich weiß, der gibt wirklich sein letztes Hemd, der gibt echt sein Bestes. Ja, wenn er halt nicht gewinnt, dann gewinnt er halt nicht, aber er hat sein Bestes geben, er ist mir trotzdem gleich dankbar. Und ist mir persönlich eigentlich lieber so, als ich habe einen, der halt jedes Rennen gewinnt, aber mir danach nicht mehr anschaut.
Ja, nicht wertschätzt.
Ganz quasi. Genau, ja. Oder ja, nicht, man, die Wertschätzung ist im Profisport sowieso immer relativ.
Und im Leben, ja.
aber ich glaube, wenn man halt so ein bisschen Respekt kriegt für das, was man tut und was man arbeitet, das ist eh schon.
Die halbe Miete fast schon, gell?
Das ist schon die halbe Miete, ja.
Ja. Weil das muss man schon immer. Man, ja, wie du sagst, da opfert sich jeder auf für das und 3 Wochen lang und du bist mental am Ende und körperlich und so und du musst auch die Wertschätzung zurückkommen, sonst.
Ja, ganz genau. Und es ist ja immer gut, wenn ein Leader und ein Kapitän das sieht, dass nicht er alles gibt für das Rennen, nicht er viel geopfert hat, sondern auch alle um. Und es sind dann auch nicht die Fahrer, das geht halt weiter. Du hast halt die sportlichen Leiter dabei, du hast die Mechaniker dabei. Die ganzen Physios, die sind ja auch genauso lang unterwegs wie du und sind auch weg von daheim und die reißen sich auch einen Arsch auf, Tag bis Nacht. Und das ist halt, die allerbesten Lieder, die schätzen das auch noch und sägen das auch noch. Und ja, weil es ist halt, kriegst du es als Fahrer auch mit, wenn die Mechaniker nicht gut drauf sind, kriegt man es einfach mit und das ist dann auch nicht so lässig. Ja. Und am besten funktioniert alles, wenn das ganze Team eine super Stimmung hat und da keiner mal rumstreitet. Das ist dann eigentlich am besten und am feinsten.
Wie kann man sich, nehmen wir es mal mit, wie kann man sich so ein Doc wirklich bei Grand Tour letzter Tag oder vorletzter Tag Grand Tour, es ist gerade Entscheidung beim Giro. Wie kann man sich so einen Tag von dir vorstellen?
Boah, vorletzter Tag von einer Grand Tour.
Ja, sagen wir, oder ja. Ja, so einer der letzten Tage, wo die Entscheidung dann kommt. Jai Hindley kann jetzt gewinnen.
Ja, du bist, das ist eigentlich ein bisschen komisch, weil das muss man sich so vorstellen, wie ich es in meinem Job gemacht habe am Rennen und gerade wenn es so eine Bergetappe ist, kriege ich eigentlich am allerwenigsten mit. Weil ich bin dann, wenn ich meinen Job richtig gemacht habe, eh schon eine halbe Stunde hinten irgendwo im Corbetto und meistens hört man nicht einmal mehr, was im Radio abgeht.
Okay.
Und ich weiß es noch zum Beispiel, wie das beim Jai war, das war ein Passo Fedaya. Habe einen richtig schlechten Tag gehabt und habe halt gewusst, okay, ich kann nicht schwer irgendwie schon reißen, also muss mich halt trotzdem wieder zusammenreißen und solange es geht, mit ihm irgendwo bleiben. Und ich weiß, ich habe eigentlich echt nicht mehr kennen. Und habe mich schon zurückfallen lassen und er hat dann am Radio nochmal gefragt, ob er nochmal hinter mir fahren kann, dass er ein bisschen besseren Windschatten hat. Und das hätte ich fast nicht mehr geschafft, dass ich da zu ihm vorkomme. Und irgendwann war ich halt dann echt weg. Und dann weiß ich noch, bin ich durch das Corbetto gefahren und habe die anderen Fahrer gefragt, ob sie noch irgendeine Verbindung haben zum Radio oder die anderen sportlichen Leiter, dass sie wissen, wie es ausgegangen ist. Weil von uns hat da jeder gewusst, wir waren gleich zu dritt dann in der Corbetto, von Boris hat da jeder gewusst, so jetzt geht es um die Wurst, jetzt entweder heute oder gar nicht.
Und ihr wart schon so weit hinten,
dass ich nicht. Wir waren schon so weit hinten, dass wir selber gar nichts mehr mitkriegt haben. Und dann fährst du halt auch, weil wir haben auch kein Auto mehr gehabt, dann fährst du zu anderen Teamautos hin und fragst halt, ob sie schon was mitgekriegt haben und ob sie was wissen. Und wir haben es dann echt am letzten Anstieg gewusst und dann war er trotzdem nicht leichter, weil es sind, glaube ich, 10 Kilometer mit 12% im Schnitt, aber ja, man ist ein bisschen ein leichter da aufgefahren, sage ich mal.
Ja, ja. Und wie ist das danach? Dann kommst du ins Ziel, dann wird natürlich einmal gefeiert.
Oder? Ja, dann wird gefeiert und dann fällt ein riesen Last ab und eine riesen Erleichterung. Man ist einfach gleich zufrieden und froh für die Arbeit, was das ganze Team geleistet hat. Und dann ist es, sage ich mal, ein bisschen komisch, weil halt so beim Jai war damals noch eine Zeit von in Verona. Und er hat ja trotzdem noch halbwegs schnell von mir und jetzt nicht leicht spazieren fahren. Weil er schon gewusst eigentlich hat es, wenn er jetzt nicht stürzt oder was, aber er hätte ja jetzt auch nicht zu Fuß gehen können. Ich glaube, eine Minute hätte er noch verlieren können auf 10 Kilometer, aber halt, er muss ja trotzdem noch Rennen fahren. Wohingegen jetzt für den Rest von der Mannschaft, ja, wir haben halt da schon zum Feiern angefangen
eigentlich. Ja, natürlich, ja. Für euch war es erledigt
quasi. Ja, und ich weiß, wir haben schon eine gute Menge Alkohol getrunken, bevor er im Ziel war, weil wir halt alle so viel früher gestartet sind und ihm dann im Teambus zugeschaut haben. Und dann weiß ich noch, kann ich mich erinnern, das war damals ein Ziel, war in der Arena, im Kolosseum in Verona. Und da war dann auch die Siegerehrung und das war natürlich alles abgesperrt und du hättest eigentlich Karten braucht und du hättest nicht einmal als Fahrer kommst du wirklich hin. Und weil wir halt dann alle schon relativ gut beieinander waren, sind wir dann alle irgendwie über die Absperrung drüber und schon hingelaufen und dann schon gefeiert mit ihm und irgendwer, ich glaube, der Kemner hat eine Champagnerflasche schon aufgemacht und alle umspritzt. Und mir haben das aber gar nicht gecheckt, dass das noch nicht fertig war, die Siegerehrung. Das war ja noch mitten die Siegerehrung. Die hätten ja noch, das ist ja eine halbe Stunde weitergegangen. Und dann haben die uns mit der Polizei ein bisschen unsanft da drin abgeholt und halt gefragt, ob wir nicht eigentlich warten wollen, bis halt fertig ist.
Passiert,
ja. Es war, ist dann toleriert worden.
Ja, ja. Ja, aber in dem Moment muss man sie auch verstehen.
Jetzt sind ja, so Emotionen. Ich glaube, es hat dann jeder verstanden. Ich glaube, die Organisatoren waren ein bisschen grantig, ja, weil wir den Ablauf ein bisschen durcheinander gebracht haben, aber ist dann schon gegangen.
Das ist schon cool, ja. Das sind schon Wahnsinnserlebnisse, die an die man da zurückdenken kann, oder?
Ja.
Wie ist das, wenn jetzt der Jai zum Beispiel den Giro gewinnt, wird das dann, oder man redet ja oft, oder es ist ja nicht recht confirmed irgendwie, niemand weiß es, wenn jetzt der Jai zum Beispiel eine Etappe gewinnt, wird ja immer so geredet, gut, das Preisgeld wird aufgeteilt an die Helfer. Ist das heutzutage noch so? Wird das so gemacht, oder?
Ja, schon. Also, also das Preisgeld wird sowieso immer aufgeteilt. Also okay. Es ist in den meisten Teams so, dass 20% vom Preisgeld an Staff geht, an die ganzen Mitarbeiter, also Mechaniker und Physios. Und die restlichen 80% vom Preisgeld werden dann auf alle Fahrer aufgeteilt. Und also das ist bei allen Rennen so, ist nicht nur bei den Grand Tours. Und
das ist aber teamintern dann geregelt.
Genau, oder? Ja, genau. Das ist teamintern geregelt und das wird dann da aufgeteilt. Und ja.
Okay, also da kommt jetzt nicht dann irgendwie ein Fahrer her und sagt, hey, er will das Ganze haben.
Das Ganze ist sowieso nicht. Wenn, dann ist es halt zum Beispiel, ja, mal wenn jetzt einer ein Grundtour gewinnt, dann hat er finanziell relativ wenig Probleme, sage ich mal, angesichts dessen. Und dann ist es eher so, dass meistens da auf den Anteil dann verzichtet wird und der halt dann abgeben wird ans restliche Team und an die Betreuer.
Aber das ist schon super, ja. Weil
das ist schon super. Das ist natürlich auch ein Zeichen von Wertschätzung, ja.
Ja, natürlich. Und die Gewinner dann haben natürlich sowieso noch Sponsoren und so weiter.
Eben, ja. Die haben dann sowieso noch mal
Sponsoren genug und
die davon. Profitieren dann auch genug.
Wie gehst du so mit dem ganzen Reisestress um? Weil es ist schon Wahnsinn, oder? Du hast mal geschrieben, wo wir den Termin ausgemacht haben. Das warst du erst noch in China. Dann bist du auf einmal wieder da in Tirol. Wie gehst du um mit Freundin, Familie, Job, alles unter den Hut zu kriegen, Training? Das ist ja schon wahnsinnig anstrengend, oder?
Ja, es ist schon Sache. Also, man wird es ein bisschen gewohnt, muss ich sagen. Aber das ist eigentlich eins von den Sachen am Radlprofi sein, wo ich sage, das nagt schon an mir. Ja. Und da denkst du manchmal schon, was sind denn so. Das, da opfert man schon viel, sagen wir es einmal so. Es war zum Beispiel heuer, bin ich Polen-Rundfahrt gefahren und mein Vater hat einen 60er gehabt. Und er hat einen Samstag gefeiert und das war halt der vorletzte Tag von der Polen-Rundfahrt. Und da denkst du halt, da war echt gern mit dabei gewesen. Mhm. Und jeder andere Mensch auf der Welt hat dann am Samstag nichts anderes zu tun. Oder kann sich halt da die Zeit nehmen.
Mhm. Kann sich zumindest einteilen.
Genau, ja. Aber das geht halt schlecht, weil die Polen-Rundfahrt kann ich mir selber nicht einteilen.
Schwer, ja.
Ja, das ist eher schwer. Und das sind halt so Sachen, die fallen echt unter Verzicht für mich, weil ich schon ein Familienmensch bin und die Zeit daheim echt genieße. Und ja, ich glaube, das ist irgendwann einmal so, muss jeder für sich selber wissen, beim Radlfahren, wie viel, dass man da noch Druck stecken will. Weil man ist halt echt, ja, sage ich mal, ich habe letztes Jahr nicht mehr nachzählt, zum Beispiel, da war ich 220 Tage nicht daheim. Das ist dann schon eine Hausnummer, ja. Mhm. Und ja, klar, mit Telefonie und Videotelefonie ist macht es ein bisschen einfacher, aber es ist auch nicht das Gleiche. Und ja, da muss man dann immer schauen, dass man irgendwie echt eine gute Balance findet und dann ja die Zeit daheim irgendwie so gut wie es geht, halt umso mehr genießt.
Natürlich, ja.
Ja.
Wo es dann aber, schätze ich, einmal auch oft schwer ist, wenn dann weißt, du musst jetzt auf die nächste Grand Tour fahren und bist wahrscheinlich mit dem Kopf auch wieder irgendwo nicht ganz daheim halt.
Genau so ist es. Also man ist halt 24 Stunden am Tag Sportler und bis auf 3-4 Wochen im Oktober, November hat man immer Verpflichtungen und man hat halt immer Training zum Tun. Und es ist jetzt auch so, ja, wenn man vom Rennen heimkommt, muss man trotzdem weiter trainieren, wie du sagst. Deswegen ganz abschalten geht halt sowieso nie oder so gut wie nie. Und dann muss man halt schauen, dass man halt ja seinen Alltag irgendwie oder halt sein Privatleben da ein bisschen integriert. Und ja, muss aber auch sagen, dass das jetzt für mich was ist, wo ich sage, es ist schon oft schwer, aber jetzt nicht was, wo ich jetzt als große Bruder sehe irgendwie. Also es gibt schon Momente, wo ich sage, boah, ich muss auf was verzichten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da wild irgendwie gegen das sträube oder so. Oder sage, boah, ich mag da jetzt gar nicht mehr wegfahren. Mhm.
Würdest du sagen, also du bist jetzt 28.
Ja.
Wie lange glaubst du vor allem, was wir gerade besprochen haben, Reisestress und so, wie lange glaubst du, hast du noch Bock drauf, das überhaupt zu machen?
Das ist eine gute Frage. Also, das habe ich mir selber schon gefragt, weil gerade so wie sich der Sport im Moment entwickelt, dass man halt immer mehr investieren muss, nämlich und nicht nur
um überhaupt dabei zu bleiben.
Und das Niveau jetzt über die letzten Jahre so gestiegen ist. Es klingt jetzt so, als wäre ich schon 15 Jahre Profi, aber ich bin jetzt im sechsten Jahr Profi und gerade so die letzten 2-3 Jahre, also seit Covid eigentlich, wird es jedes Jahr unglaublich schneller. Mhm. Und man muss halt einfach echt viel investieren und einfach sehr professionell arbeiten und sein Allerbestes geben, damit man überhaupt dabei sein kann. Und ich glaube, dass es bei mir schon irgendwann einmal den Punkt gibt, wo ich sage, okay, jetzt reicht es mir mit unterwegs sein, jetzt ist mir das zu viel Stress. Jetzt macht es eigentlich weniger Spaß, Rennen fahren, weil es ist nicht mehr so entspannt, wie es einmal war. Auch im Rennen selber, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, ob es überhaupt einmal eine Etappe oder ein Rennen gegeben hat, wo ich Zeit gehabt habe, dass ich mit anderen ratsch und ja, ich glaube, die Tag und Nacht auf einer Hand abzählt. Und bei mir wird es sicher irgendwann mal einen Punkt geben, wo ich sage, okay, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt habe ich alles miterlebt. Jetzt ist ein bisschen mehr Zeit, da haben wir auch gut. Und das wird sicher nicht so sein, dass so wie früher sind, die meisten halt bis 40 fahren, kann ich mir unter keine Umstände vorstellen.
Ja, ja. Aber das verstehe ich zu 100%, ja. Und vor allem, ich durch den Podcast kriege ich natürlich immer die Chance, ein bisschen hinter die Kulissen mit die Leute zu sprechen. Und es sagen wirklich sehr viele halt natürlich auch, dass dadurch, dass die Kommerzialisierung im Radsport immer mehr vorantreibt, das pusht natürlich dieses Problem von, es wird immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und da halt irgendwann mitzuhalten, ist so ein wahnsinniger Aufwand, dass irgendwann vielleicht gar nicht mehr sich lohnt jetzt für die persönlich da
mitzugehen. Natürlich, also auch wenn es Spaß macht und gut ist, aber es ist, man muss halt auch, also für Beziehungen und für Familie ist es halt schon sehr, sehr herausfordernd und da steckt man echt viel zurück. Ja. Und wie du sagst, ich meine, es wird halt jetzt nicht unbedingt mehr von den Renntagen oder so, aber es war halt so früher so, weil wenn du ein Höhentrainingslager machst, dann bist du einer gewesen, der Top Ten in einer Grand Tour fahren kann und sich hat das eigentlich recht keiner gemacht. Und jetzt heuer, muss ich sagen, ist es mittlerweile so, dass du sagst, ja, wenn du jetzt eh nicht zwei Höhentrainingslager machst im Jahr, dann
kommst gar nicht mehr
brauchst du gar nicht mehr starten. Mhm. Und das ist halt schon ein brutaler Mehraufwand.
Natürlich, das sind dann drei Wochen, wie lange bist du denn?
Ja, und das sind dann zweimal drei Wochen, wo du unterwegs bist. Und ja, es zehrt eigentlich viel, viel mehr wie früher, muss man sagen.
Das glaube ich, ja. Jetzt, Patrick, nehmen wir auf im Oktober. Das heißt, du hast gerade gesagt, jetzt hast du ein bisschen Freizeit. Was steht jetzt an? Urlaub?
Nein, ehrlich gesagt, bin ich eher so der Typ, der einfach echt gern daheim ist. Und einfach mal die Zeit daheim genießt und Sachen macht, die das ein bisschen hinten bleiben. Sich mit Freunden trifft, Familie trifft, ein paar Verwandte sieht. Ich gehe unheimlich gern wandern und ich freue mich jetzt schon, heute regnet es halt wie Sau, aber ich freue mich jetzt schon, wenn es am Wochenende wieder schön wird oder Mitte der Woche wieder schön wird, dass ich viel Zeit in den Berg verbringen kann. Und muss sagen, ja, weil wir gerade über den Reisestress geredet haben, ich bin jetzt gerade zurückgekommen aus China und beim Zurückkommen, das war ein 24-Stunden-Trip und ich hätte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen können, dass ich dann gleich mal drauf wieder in den Flieger steige und meinen Koffer packe.
Das verstehe ich,
ja. Sondern bin dann mal froh, wenn der Koffer mal im Weg stehen bleibt und du ganz normal wie jeder andere Mensch aus deinem Kasten aus erlebst. Und einmal so, ja, einfach mal ein bisschen in deinen Tag hineinleben kannst und mal nicht planen musst.
Steht dann ein Radl jetzt mal kurz in den Recken oder
ist ehrlich es trotzdem gesagt, bin jeden ich, Tag ehrlich in? Gesagt, ist es bei mir so, in der ersten Woche bin ich echt noch gefahren. Nicht, weil ich müssen habe oder weil es mir irgendwer gesagt hat, sondern weil ich einfach unheimlich gerne mit dem Radl fahre. Und das ist nach wie vor so. Und ich glaube, wenn das nicht war, dann war ich ja nicht mehr Profi. Mhm. Weil der Tag, glaube ich, wo ich mich nicht mit der Freiheit aufs Radl hocken in der Früh und trainieren gehe, da werde ich es dann lassen, glaube ich. Mhm. Weil ich glaube, das ist kein Geld der Welt wert, dass man sich da irgendwie quält für sowas. Mhm. Und ich bin tatsächlich noch Radl gefahren. Ich habe nicht mehr trainiert, darf ich sagen, sondern ich bin Radl gefahren. Und habe mir gezeigt, bin mit meinem Bruder gefahren. Einfach gemütlich, ohne dass ich auf den Tacho schaue. Und das war einmal fein, aber es wird jetzt auch die Zeit kommen, wo das Radl eintauscht wird gegen die Wanderschuhe.
Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Spezialabschlussfrage, weil wir immer so ein bisschen versuchen, bei einem Podcast ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen oder halt Geschichten zu hören, die man vielleicht sonst nicht so hört. Und jetzt ist die Spezialfrage an die, vielleicht gibt es aus deiner Bora-Zeit mit die vorher genannten Kollegen irgendwie Geschichten, die du immer schon in einem Podcast mal erzählen wolltest, die du jetzt loswerden kannst endlich.
Also es gab ganz einen Haufen Geschichten, aber darf ich die meisten, oder sollte ich die meisten wahrscheinlich nicht im Podcast erwähnen? Nein, aber mal gerade vielleicht mit ein bisschen Bezug zum Ötztal. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo wir in Sölden waren, im Oktober, für das Teamcamp. Da war das Wetter nicht so gut. Die Area hat schon zugehabt. Wir haben trotzdem zwischen den Meetings ein bisschen Zeit gehabt. Radlfahren war jetzt nicht so das Thema. Downhill fahren hätte man gern gemacht, aber
schwierig,
ja, ist schwierig und ja, ich glaube, da hätte es ein paar Verletzte gegeben. Mhm. Irgendwie haben wir aber einen Fußball aufgetrieben und sind dann, ich glaube, mit mindestens 50 Leuten auf dem Fußballplatz marschiert.
50 Leute.
Ja. Fahrer und Betreuer und alle, was irgendwie Zeit gehabt haben und haben da nachher ein Turnier organisiert. Das war jetzt verletzungstechnisch nicht viel besser als Downhill fahren, aber es war eine unheimliche Gaudi und wir haben einen mega Tag gehabt. Mhm. Das Einzige, was war, dass wir halt am nächsten Tag, glaube ich, wandern gegangen sind und es hat halt jeder Muskelkater gehabt, dass er gar nicht mehr ins Bett rausgekommen ist. Aber es war echt eine Gaudi zum Segen, dass jeder da so Spaß gehabt hat und es war eigentlich dann lustig. Dann siehst du dann halt echt, ja, erwachsene Mann, der irgendwie wie richtig Kinder fanatisch werden, wie Kinder da hinsprinten und das war echt cool. Also zum Segen, da mit der Marco Haller da auf den Kopf voll hingeiert oder der Toni da im Tor steht. Es war echt lustig und der Gaudi gehabt, hat jeder voll mitgezogen.
War der Toni im Tor?
Ich glaube, der Toni war der Tormann, ja.
Wer ist guter Fußballer? Und bei dem sagst du, zum Glück ist er nicht im Fußball gelandet?
Der Marco war gut am Ball.
Der Marco kann ich mir vorstellen, ist ein richtiger Verteidiger, oder?
Ja, Marco, ja, ich bin mal zurückgezogen, ich habe es lange gehabt, um meine Knie schalten kann. ich glaube, der Beste war sogar der Teamarzt dann.
Ah, echt?
Ja, hat keiner gewusst, aber das ist eigentlich lustig zum Sehen dann, weil das ist, darf man sich verschätzen an dem.
Mhm. Auf einmal kommen die Talente hoch.
Da. Ja.
Wahnsinn, ja lustig. Da, wie gute Geschichte, weil das bekommt man so von außen halt natürlich nicht mit.
Nein, das darf sich keiner vorstellen, dass halt dann die Profi-Radlfahrer im Oktober alle auf dem Fußballplatz stehen und sich, und sich umhauen.
Und sich richtig umhauen, ja.
Ja, ja, es sind da, es hat keiner zurückgezogen, es sind keine Gefangenen genommen worden.
Ja, sowieso war er recht.
Ja.
Gewaltig. Patrick, vielen Dank. Super Geschichten, super Einblicke gegeben, vor allem in die Radsportwelt.
Danke, hat mich gefreut.
Richtig cool. Wir wünschen natürlich alle noch das Allerbeste. Und vielleicht sitzen wir in ein paar Jahren wieder da am gleichen Tisch und reden darüber, wie deine Radsportkarriere war. Und ich wünsche dir noch das Allerbeste.
Danke, danke für die Einladung.
Danke.